Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fortuna Lista Podcast. Und heute habe ich eine absolute Expertin zu Gast für das Thema Luxus. Aber nicht nur für Luxus und die Luxusbranche, sondern auch, wie man kluge finanzielle Entscheidungen trifft, denn das kann sie auch. Hallo und herzlich willkommen, Maria von Scheel-Plessen.
Vielen Dank für die liebe Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute.
Ich freue mich auch, dich hier dabei zu haben, denn wir haben einige Themen, die ich mit dir besprechen möchte. Wir so ein bisschen auch das Thema Luxus natürlich, weil das etwas ist, was, glaube ich, viele von uns beschäftigt und du natürlich da der absolute Profi bist. Aber natürlich auch, wie schafft man es vielleicht gleichzeitig, sich für die schönen Dinge des Lebens zu interessieren, aber die finanzielle Unabhängigkeit nicht aus den Augen zu verlieren und die eigenen Finanzen. Bevor wir damit starten, ich habe mir deine Biografie angeschaut und es ist so wahnsinnig krass, was du ja schon alles gemacht hast und die Station, die du schon hattest. Deswegen magst du uns mal so ein bisschen auf eine Reise mitnehmen, was deine berufliche Karriere, was dein Background betrifft.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal. Und ja, ich bin gestartet vor knapp 10 Jahren nach meinem VWL-Studium in der Tech-Szene und auch in der Startup-Welt damals bei Rocket Internet in Berlin, als ich eigentlich noch nicht genau wusste, was ich eigentlich machen möchte. Ich hatte auch vorerst Jura studiert, bin dann zu VWL geswitcht und war dann bei Rocket Internet in Berlin und auch in Singapur. Ich wollte proaktiv nochmal nach Asien und habe auch gedacht, okay, wenn dann jetzt, also wenn solche Entscheidungen treffen und nochmal ins Ausland gehen, dann so schnell wie möglich. Und habe in Asien sehr schnell sehr große Verantwortung übernehmen dürfen. Also hatte recht große Teams, war selber Anfang 20 und habe 40, 50 Leute führen dürfen, was super war, eine große Challenge, aber auch für mich tolles Wachstum geboten hat. Und dann war ich nach 2 Jahren in Singapur bei Amazon, habe dort die Marketingkommunikation für Premium-Marken geleitet, für 3 Märkte. Und dann bin ich in die Luxusindustrie gegangen und war erst bei Montblanc für, ich glaube, 4, 4,5 Jahre. Und das war damals so toll, weil es quasi der Zeitpunkt war, an dem die Luxusindustrie mehr Tech-Wissen benötigte. Und da kam ich natürlich eigentlich zum richtigen Zeitpunkt. Ich hatte gerade in Asien viel lernen dürfen. Und bin dann eigentlich in die Luxusindustrie mehr oder weniger reingerutscht. Also es war jetzt keine bewusste Entscheidung, das kam damals auch über einen Headhunter und hatte dann noch einen Zwischenstopp bei Cartier und ja, bin jetzt seit 2,5 Jahren bei Gucci in Mailand und leite den Bereich Europa, Middle East und Afrika, 37 Märkte. Das heißt, ja, aus Startup/Tech-Welt kommen dann immer mehr in die Luxusindustrie und habe auch viel Inland, aber auch im Ausland gearbeitet. Da gehen wir später auch nochmal drauf ein, auf die verschiedenen Stationen, aber das war mir immer wichtig auch, offen zu bleiben und von vornherein so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln. Und was ich dann gemerkt habe, so auch im Laufe der Karriere, ist, dass ich noch etwas dazu brauche, also etwas, was mich auch persönlich noch weiter erfüllt. Und deshalb habe ich noch so, sag ich mal, Side-Projects, sehr persönliche Side-Projects, wie zum Beispiel, dass ich bei Miss Germany auch Jurymitglied bin für die Kategorie Female Leader. Bin in mehreren Mentee-Programmen mit drin, habe diverse Board-Mandate und ja, möchte halt so viel es geht auch gerne zurückgeben an die nächste Generation von jungen Frauen.
Also dazu kann ich nur sagen, wow. Also das ist wirklich so beeindruckend. Hattest du dir deine Karriere auch so schon vorher überlegt? Also wusstest du genau, wo du hin willst? Oder war das bei dir dann eher so, okay, mal gucken, was als nächstes kommt, weil das auch erzählt, du wurdest von einem Headhunter angeworben. War das dann so ein bisschen mal schauen, wo mich die Reise hinführt oder bist dann so jemand, der sagt, okay, da will ich hin und jetzt schaue ich, wie ich da hinkomme?
Also ich wusste ganz genau inhaltlich, was ich machen möchte. Mhm. Oder ich sag mal, so nach 2 Jahren wusste ich es, am Anfang wusste ich es noch nicht. Nach 2 Jahren wusste ich dann schon so ein bisschen, weil viele Bereiche sich damals auch noch sehr stark entwickelt haben, so wie Online-Marketing zum Beispiel auch, dass das eine Area ist, die mich sehr interessiert, gerade so diese Kombination aus Tradition und Moderne und wie kann man Tradition beibehalten, aber trotzdem moderne Elemente mit reinbringen, mhm, und somit zum Beispiel Effizienzen steigern, Dinge automatisieren etc. Und das heißt, inhaltlich wusste ich ganz genau, wo ich hin möchte. Karrieretechnisch, den nächsten Schritt kennt man im Konzern ja dann eigentlich auch schon. Also das ist dann schon sehr klar vorgezeichnet eigentlich, der Weg. Und was ich nicht ganz so proaktiv angegangen bin, sind eigentlich die Firmen und auch die jeweiligen Orte dazu. Da wollte ich eigentlich immer offen bleiben, weil ich dachte, you never know, ne? Wo kommt vielleicht ein Angebot? Wo möchte ich mich gar nicht zu sehr vielleicht auf einen Wohnort verschränken, den ich jetzt gerade super schön finde? Ja, ich liebe München, aber immer hier sein zu können, ist, finde ich, auch eine Illusion, wenn man für die Karriere offen sein möchte. Und deshalb habe ich mich da auch so ein bisschen treiben lassen oder eben auch geschaut, wo ist mein Profil am stärksten, wo wird es am stärksten gefragt? Und weil man da auch mal sehr, weil es da immer sehr stark aufs Timing ankommt, wann man in welcher Industrie als Experte gefragt ist.
Aber dann kann man schon sagen, dass du das strategisch angegangen bist.
Auf jeden Fall.
Und immer geschaut hast, wo werde ich gebraucht. Und wie kam es dann, dass du in der Luxusbranche gelandet bist? Weil wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, dann war es so das Thema Tech schon deins und dann bist du irgendwie so in die Luxusbranche reingewachsen, reingesplittert. Gab es da so einen prägenden Moment?
Ja, es war so, dass ich in meinen vorherigen Jobs sehr viel mit Kundendaten gearbeitet habe, die Kunden gut zu verstehen, zu wissen, welche Charakteristika haben sie, warum kaufen sie bei gewissen Brands, wie ist das Average Order Value, also welche Verkaufsvolumina zum Beispiel sind auch realistisch. Und diese ganzen Insights habe ich auf globaler Ebene auch aggregiert, also sei es jetzt in Asien, USA oder auch in Europa. Und die Luxusindustrie stand vor ein paar Jahren, und ich würde sagen, sie steht dort eigentlich fast immer noch, aber da ging es los, vor der Herausforderung, die Kunden noch besser zu verstehen, weil es gab, sag ich mal, so die goldenen Jahre, goldenen 20, 30 Jahre, in denen die Luxusindustrie sehr gut performt hat. Und irgendwann kam dann so ein bisschen der Wendepunkt, in dem man auch gesehen hat, okay, es gibt so viel Konkurrenz im Markt, es gibt tolle Brands, die alle sehr tolle Kreativteams, Designer haben, da sehr viel investiert haben, auch in der Vergangenheit. Aber die Brands, die am besten performen, verstehen ihre Kundengruppe am besten. Und die wissen ganz genau, welches Produkt sie zu welchem Zeitpunkt, in welcher Stadt, in welcher Boutique platzieren, in welcher Frequenz, welche Qualitätsmerkmale sind wichtig. Und dadurch, dass ich da schon so ein großes Stück an Arbeit geleistet habe in den Jahren zuvor, eben von der Tech-Industrie und Digital-First-Mindset kommt, konnte ich da dann mein Wissen sehr gut anwenden. Und das heißt, da war ich, sag ich mal, gebraucht dann quasi, oder wurde ich sehr stark gebraucht in der Luxusindustrie, um diesen Bereich stark aufzuziehen. Plus, und das ist ein Thema, an dem ich immer noch sehr stark arbeite, ist der Bereich Omnichannel, also die Verknüpfung von Online und Offline. 80% des Umsatzes in der Luxusindustrie wird über den Retail, über den Handel generiert, über die großen Boutique-Netzwerke. Das heißt, es reicht nicht, nur E-Commerce oder nur den Online-Kunden zu verstehen, sondern wir müssen auch genauso natürlich die ganzen offline kaufenden Kunden mitnehmen. Und diese Kombination war oder ist immer noch sehr stark in meinem, sag ich mal, Expertenportfolio. Und deshalb sind diese beiden großen Themen, zum einen First-Party-Data-Kunden, aber auch Omnichannel, liegen mir sehr nahe. Und die waren auch, als ich in die Luxusindustrie reingegangen bin, sehr stark gefragt und sind es immer noch. Und genau, so bin ich dann in die Luxusindustrie gekommen und habe diverse Tools, Teams aufbauen dürfen in den letzten Jahren und ja, bin da dann quasi auch dadurch meinen Weg gegangen und auch bisher immer noch in der Luxusindustrie tätig.
80% kaufen also noch im Laden, ganz klassisch. Ich verstehe das auch, weil es ist ja auch ein Event, was man damit kauft. Also ich kann mich noch dran erinnern, als ich mein erstes Paar Designerschuhe gekauft habe, das waren die Gucci Ace Sneaker, ich glaube vor 6, 7 Jahren. Und das war einfach ein Event für mich. Also zum einen, ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll. Das war das erste Mal, dass ich so viel Geld für Schuhe ausgegeben habe. Wäre sogar mittlerweile eine gute Investition, wenn man sich die Preisentwicklung anschaut. Aber ich glaube, die will keiner mehr kaufen, weil ich habe die sehr gern getragen.
Die performen immer noch sehr gut.
Die sind auch so schön. Ich mag die so gerne. Ich habe die, glaube ich, wirklich gefühlt 2 Jahre im Sommer und im Winter getragen. Also ich habe mich wirklich verliebt in diese Schuhe. Und ich weiß auch, das war für mich auch wirklich ein Erlebnis. Also das war damals noch der Store im Oberpollinger. Den gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. Oder der ist verkleinert.
Doch, gibt's aber noch.
Gibt's noch. Das war, glaube ich, noch der alte Store. Ich glaube, jetzt mittlerweile schaut's ein bisschen anders aus. Und Chadwick hieß der nette Verkäufer. Den Namen habe ich mir auch noch gemerkt. Der ist nicht mehr da. Auf jeden Fall bin ich da rein und es war wirklich so ein Erlebnis, weil auch der Verkäufer genau gespürt hat, so okay, die macht das jetzt nicht irgendwie jeden Tag, sondern das ist jetzt gerade ein Highlight. Und es war echt schön. Ich glaube, ich war eine Stunde in dem Laden. Neben mir waren in der Zwischenzeit ganz viele Frauen, die für 1000 Euro schon zwischendurch Stiefel gekauft haben, wieder rausgegangen sind und ich überlegt habe, oh Gott, was mache ich jetzt hier? Und als ich dann die Entscheidung getroffen habe, ich nehme diese Schuhe mit nach Hause, dann hat er sich total mit mir gefreut und so, okay, jetzt gibt's Champagner und hat Champagner geholt und so, obwohl ich da wahrscheinlich ja nicht den größten Umsatz des Tages gemacht habe. Aber es fand ich wirklich ein Erlebnis und ich habe mir gedacht, so ja, das kauft man halt einfach mit. Also mache ich heute immer noch so, wenn ich mir irgendein schönes Stück aussuche, dann will ich das im Laden kaufen. Ich will auch das Ergebnis mitkaufen. Deswegen wundert mich das überhaupt nicht, dass da auch so viel noch offline passiert. Aber wie war das dann bei dir, als du dich entschieden hast, in der Luxusbranche zu arbeiten? Weil ich meine, es ist ja auch etwas, wo man mit hochpreisigen Produkten zu tun hat. Schlägt sich das dann auch sozusagen im Gehalt nieder, dass man sich denkt, okay, das ist vielleicht mein Anreiz, weil ich da vielleicht besonders gut verdienen kann? Oder was war so dein Antrieb, war es ein emotionaler Antrieb, monetärer Antrieb? Was hat dich da angetrieben?
Also zum einen, deine Erfahrung finde ich super, super schön, weil das immer gut, sowas zu hören, weil es auch genauso wichtig ist, in die nächste Generation und gerade auch die Erstkunden oder Neukunden zu investieren, weil wir kennen ja noch nicht deinen Journey, ja, wer weiß, was du als nächstes kaufst und wann, wie schnell du wiederkommst. Aber das ist ja genauso, wie es sein soll, dass egal wie groß der Warenkorb ist, jeder einfach absolut gleich behandelt wird mit offenen Armen und so viel Zeit wie möglich und dir quasi auch, sage ich mal, dass das Markenuniversum dann näher gelegt wird zu dem Zeitpunkt. Und gerade in Deutschland ist es eine sehr, wie sagen wir, sehr haptische Erfahrung, auch in den Store zu gehen. Es gibt Länder, ganz stark zum Beispiel Middle East, da geht es rein um den Praxisgedanken. Das heißt, da wird jemand quasi geschickt, um für dich einzukaufen, weil es nicht als erstrebenswert angesehen wird, in den Store zu gehen und dort Zeit zu verbringen. Die wollen lieber was anderes machen parallel.
Zeit ist ja auch wertvoll.
Genau, Zeit ist ja auch wertvoll. Also es ist immer auch sehr interessant, so je nach Land, wie das Mindset eben aussieht. Aber in Deutschland ist das ganz stark so und da bin ich auch komplett bei dir, dass einfach die Erfahrung das so ein Rundumerlebnis ist. Und in der Luxusindustrie allgemein, wenn man sich jetzt so die Gehälter anschaut, da muss man vielleicht noch ein bisschen differenzieren zwischen Fashion und Luxusindustrie, gerade auch so jüngere Fashion-Brands versus etabliertere Fashion-Brands, wie so die Gehaltsstrukturen aussehen. Leider ist es oftmals so, dass in den ersten, ja, ich würde sagen so 5 Karrierejahren das Gehalt etwas unterdurchschnittlich ist und dann aber in guten Positionen definitiv mit anderen Industrien mithalten kann. Also ich sage jetzt mal im Vergleich zu vielleicht zu Healthcare oder Ähnlichem ist es immer noch zu wenig. Aber du hast halt, klar, tolle andere Anreize. Für mich würde ich eher sagen, ist das sekundär, aber ich weiß, es gibt viele, gerade die sich so sehr, sehr stark dann damit auch natürlich doch identifizieren, sind es dann die Discounts, die du bekommst auf die Kollektion. Es gibt Sample Sales, kann man immer wieder auch Freunde, Kollegen etc. zu einladen. In Mailand, Paris und so weiter gibt es dann so Showrooms mit den letzten Kollektionen. Das ist dann auch total toll, so in die Archive zu gehen. Und was für mich aber eigentlich einer der Hauptanreize ist, und das war bei Montblanc schon so, und das ist jetzt auch bei Gucci so, ist die unglaubliche Historie der Marken. Weil du arbeitest Marken, die ihr Existenzdasein schon definitiv bewiesen, die existieren über 100 Jahre, haben tolle geschichtliche Highlights teilweise mitbegleitet, also wie ein Montblanc-Stift und John F. Kennedy, der dann gewisse Dokumente unterzeichnet hat und dabei auch fotografiert worden ist, also wirklich so Milestones der Geschichte. Oder auch die Jackie Kennedy, die auch sehr starker Gucci-Fan gewesen ist. Wir haben tolle, tolle historische Ereignisse einfach mitbegleitet. Und dadurch, dass wir schon auch so lange als Marken Feedback bekommen von den Kunden, konnte natürlich auch viel optimiert werden. Also ich meine, 100 Jahre an Customer Feedback ist nicht zu unterschätzen. Und das heißt, man arbeitet für und mit einem Produkt, was qualitativ super hochwertig ist. In Montblanc-Stiften sind mehr als 110 Arbeitsschritte verbaut. Eine Gucci-Handtasche anzufertigen dauert auch mehr als 4 Monate. Also es ist ja wirklich einfach für mich, auch gerade als Marketeer, ein Geschenk, weil ich weiß, wofür ich arbeite, wofür ich stehe. Und es ist ein physisches Produkt. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, okay, welche oder wie sollte ich die Kampagne platzieren? Welche Kommunikationsschnittstellen sollte ich mit allen beziehen? Habe ich eben auch die Möglichkeit, in den Showroom zu gehen, mir die Sachen anzuschauen und sagen, okay, das passt vielleicht nicht. Die Zielgruppe sollten wir ansprechen. Die Zielgruppe passt eventuell gar nicht. Also auf der einen Seite so viel Freiraum zu haben. Ich sage mal so ein Corporate Entrepreneur zu sein, ist mir super wichtig und viel Freiraum zu haben in meinen Entscheidungen, in meinen Projekten. Aber auf der anderen Seite auch, ja, für wirklich Traditionsprodukte arbeiten zu können, ist für mich wirklich sehr, sehr toll. Und wir haben zum Beispiel auch mit Gucci ein Archiv in Florenz, was im alten Palazzo ist, über 3 Etagen. Da sieht man ganz genau von Events, von Emmys, von Oscars und Co., was haben die Stars getragen, was für Kleider sind angefertigt worden. Ganz, ganz viele tolle Maßanfertigungen. Und ja, das ist wie ein riesiger Sammelsurium an so tollen Eindrücken und so viel Kreativität. Und diese Kreativität in einem Umfeld haben zu dürfen, was eigentlich sehr, sehr analytisch mittlerweile ist, Marketing ist ja auch höchst analytisch geworden, ist sehr selten. Und deshalb gefällt mir diese Industrie auch so gut.
Von ETFs hast du ja sicherlich schon gehört. Aber hast du auch schon von aktiven ETFs gehört? Im Gegensatz zu den passiven ETFs, die einfach einen Index wie den MSCI World oder den DAX nachbilden, werden aktive ETFs von erfahrenen Portfolio-Managern verwaltet, die gezielt versuchen, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Das nennt man auch Alpha. Aber was bedeutet das genau? Alpha ist die zusätzliche Rendite, die über die des Marktes hinausgeht. Mit aktiven ETFs hast du die Möglichkeit, von der Expertise dieser Manager zu profitieren, die aktiv Chancen suchen und Risiken managen. Im Kern geht es bei aktiven ETFs darum, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren. Die Portfolio-Manager beobachten ständig die Märkte und passen das Portfolio an, um von neuen Chancen zu profitieren oder um Schwankungen besser abzufedern. Dabei setzen sie auf eine breite Diversifikation, also eine Streuung der Investments über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Sektoren hinweg. So wird das Risiko auf verschiedene Bereiche verteilt, was besonders in unsicheren Zeiten ein Vorteil sein kann, obwohl auch Diversifikation nicht vollständig vor Risiken schützen kann. Bei iShares kommen dazu noch die jahrzehntelange Erfahrung und die Forschungsstärke von BlackRock, einem der führenden Anbieter weltweit. Aktive ETFs können verschiedene Strategien verfolgen. Manche konzentrieren sich auf Erträge, indem sie beispielsweise in Unternehmen investieren, die stabile Dividenden zahlen, und andere setzen auf thematische Ansätze wie Klimawandel oder technologische Innovationen. Es gibt auch Fonds, die zwischen verschiedenen Anlageklassen umschichten, um möglichst flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren. Was alle gemeinsam haben, sie sind darauf ausgelegt, dir als Anleger oder Anlegerin Zugang zu neuen Chancen zu bieten, die über reine Marktperformance hinausgehen könnten. Aktive ETFs könnten sich für Anleger und Anlegerinnen eignen, die gezielt investieren möchten und bereit sind, etwas höhere Kosten für die Aussicht auf überdurchschnittliche Renditen in Kauf zu nehmen. Wenn du nach einem Fonds suchst, der sich an die ständig wechselnden Marktbedingungen anpasst und von erfahrenen Experten und Expertinnen gemanagt wird, könnten aktive ETFs eine Idee für dich sein. Bist du interessiert, dann schau dir an, wie aktive ETFs von iShares deine Anlagestrategie ergänzen könnten. Marketinginformation, Kapitalanlagerisiko. Und den Link dazu findest du in den Shownotes.
Und wie hast du bisher deine Entscheidung getroffen für oder gegen einen Job? Was waren da so die Ausschlagkriterien?
Also für mich gibt es also gewisse KPIs. Zum einen, wer ist mein Manager, Managerin? Mhm. Ist vielleicht eine Person, die ich schon kenne, vielleicht auch aus vorherigen Jobs. Hier ist natürlich auch das Thema Networking super wichtig, ne, weil die Industrie ist klein. Man sieht sich wirklich immer wieder, alle paar Jahre. Und das heißt, wie viel kann ich von meinem Umfeld lernen versus, und ich glaube, das ist auch jetzt auf meinem Level ganz wichtig, ist, inhaltlich Freiraum zu haben, Projekte auch mit auf die Beine zu stellen, weil oftmals gibt es eine ganz, ganz straffe Agenda auch im Top-Management, im Leadership-Team. Wenn ich aber dafür kein Budget habe, wenn ich kein Management-Buy-In habe, wenn ich niemanden habe, der an mich glaubt oder mich mit unterstützt zu der Zeit, dann wird es schwierig. Das ist man eben nicht Setup for Success, sondern for Failure. Und das heißt, das prüfe ich ganz klar immer, wie sieht wirklich meine Mission aus und kann ich in dieser Mission auch erfolgreich sein oder nicht? Dann Gehalt und Co. natürlich auch absolut wichtig. Also ich würde keinen Kompromiss beim Gehalt eingehen, weil es gibt mittlerweile ja auch so viele Hebel, sei es über Aktien, sei es über Anteile, sei es über ein Firmenauto, was man vielleicht bekommt oder eine Wohnung als Pendler. Also es gibt so viele Anreize, die man nicht vergessen sollte. Ich habe zum Beispiel auch mal ein Stanford-Zertifikat oder sowas bekommen für zum Thema digitale Transformation. als es gerade keine Gehaltserhöhung möglich war. Also immer so zu schauen, was brauche ich eigentlich in meiner aktuellen Lebensphase, was passt. Ich hatte auch mal ein Jobangebot in New York als CMO einer tollen Marke. Da habe ich lange überlegt. Da war das Gehalt aber so ein bisschen unterdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Angeboten, die ich hatte. Und da hatten sie mir angeboten, ja, wir haben aber ganz tolles Offer und zwar bieten wir die Kinderplätze, also Kita-Plätze in New York. Die sind inkludiert, die kosten ja für 5.000 Euro pro Monat. Und das ist ja gut, ich habe keine Kinder, also ist für mich nicht so relevant. Ich hätte lieber höheres Fixum, natürlich Grundgehalt. Und so geht man dann eben in die Verhandlungen mit rein und muss halt schauen, okay, was ist der Marke, der Firma möglich, die anzubieten? Das heißt ganz klar, also wirklich Management, Stakeholder-Management, mit wem arbeitest du zusammen? Inhaltlich auch starke Positionierung, wie sehen meine Projekte Short-Term, Mid-Term, Long-Term aus? Kann ich in denen gut performen oder nicht? Und dann eben auch Gehalt, beziehungsweise dort auch kreativ zu werden, wie kann ich für mich ein ideales Package zusammenstellen?
Ich finde diesen Satz so schön und wichtig, den du gerade gesagt hast. Also ich muss das jetzt nochmal wiederholen. Keine Kompromisse eingehen beim Gehalt. Mhm. Das ist so wichtig, weil ich habe das Gefühl oder die Beobachtung, dass gerade Frauen oft diejenigen sind, die sagen, ja, aber ich will halt glücklich sein in meinem Job, der muss mich erfüllen und so weiter. Natürlich muss der das, weil man muss sich halt jeden Tag damit beschäftigen. Aber gleichzeitig müssen wir irgendwie Miete zahlen und Essen zahlen und wollen vielleicht auch mal einen Urlaub. Und das sollte entsprechend auch adäquat belohnt werden. Deswegen finde ich das auch so wichtig, das auch allen Frauen, die jetzt zuhören, auch klar zu machen, keine Kompromisse eingehen, sondern wirklich für sich einstehen. Und das jetzt ganz viele Wege auch und Möglichkeiten ja auch genannt, wie man das machen kann.
Und seinen eigenen Marktwert kennen, wirklich. Also im Zweifel die anderen Kollegen, die sich auf dieselbe Position bewerben, gehen eben auch keinen Kompromiss ein. Die Firmen können sich das leisten. Und das sehe ich auch ganz oft in Interviews. Die weiblichen Kandidatinnen verlangen wirklich oftmals 20% weniger als die männlichen. Und da würde ich am liebsten sagen, komm, da geht wirklich noch mehr von dem, was du hier verlangen musst. Das tut mir immer schon fast leid. Aber so, kommt ein bisschen drauf an. Wie sehr hast du vorher deine Recherche betrieben? Wie sehr weißt du, was ich hier in dieser Position verlangen kann? Und es gibt vielleicht gewisse Firmen, nenne ich immer so die sogenannten so Leuchtturmfirmen, ne, die dir auf deinem Karriereweg weiterhelfen. Wenn du jetzt, was ich zum Beispiel in Beratung gehen willst oder bist bei BCG oder Bain oder du willst in der Tech-Industrie arbeiten und du bist vielleicht immer noch beim Google, Meta oder vielleicht auch schon bei anderen Unternehmen, die noch jünger sind in der Tech-Industrie oder auch zum Beispiel im AI-Bereich, gibt es ja tolle Beispiele. Wenn du da einmal dort oder dort einmal startest und dann weißt, okay, mein weiterer Weg wird mir dadurch erleichtert, weil ich jetzt in einer Firma bin, die absolut relevant ist und von der alle die Insights haben wollen werden in ein paar Jahren. Okay, aber trotzdem bleibe ich dabei, wie du auch sagtest, kein Kompromiss beim Gehalt, aber natürlich immer schauen, welche Firma passt aktuell am besten.
Und jetzt muss ich dir mal eine Frage stellen von der anderen Seite betrachtet, weil du als Director ja auch Leute selbst anstellst. Ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen, die auch zuhören, sich denken, ja, aber ich habe Angst, mehr zu verlangen und dadurch diesen Traumjob, den ich haben will, nicht zu bekommen, dass das ein Ausschlusskriterium ist. Ist diese Angst berechtigt oder wie gehst du damit um, wenn sich jemand bei dir bewirbt, wo du dir denkst, okay, eigentlich die Person, die passt super, aber das Gehalt passt nicht. Ist das dann wirklich etwas, wo man sagt, ich lege irgendwie den Lebenslauf gleich beiseite, schaue mir das erst gar nicht an? Wie schwerwiegend kann diese Entscheidung sein, wenn ich dann doch zu viel Gehalt verlange in meiner Bewerbung?
Also wenn du trotzdem das richtige Profil hast, dann ist es eigentlich eher eine Art und Weise, mit der du auch Respekt verschaffst, weil du eben deinen Marktwert kennst und weil du auch weißt, okay, in meiner aktuellen oder vorherigen Position habe ich so mehr X verdient und jetzt möchte ich vielleicht so viel Prozent höher gehen oder das halten können, wie auch immer. Das heißt, eigentlich verschafft man sich damit Respekt und wenn das Profil weiterhin passt, bleibst du auch genauso mit in der Auswahl und ich bin jetzt zum Glück auf einem Level, auf dem ich mich auch mit dem HR-Team hinsetzen kann und sagen kann, so, hier ist wirklich jemand, die Person oder die Frau verlangt 15% mehr als das, was wir eigentlich angesetzt haben, aber ich stehe da absolut hinter, dann hat man eigentlich auch diesen Spielraum. Also es ist klar, in manchen Konzernen wie bei Amazon weißt du das auch noch, das waren ganz strikte Gehaltsbänder und da konnte ich jetzt nicht mal minimal von abweichen und musste auch ganz transparent sagen, sorry, aber hier bist du einfach ein bisschen drüber, aber das wäre unser Maximum. Oder wir sprechen in einem Jahr, aber vertraglich gleich festhalten, nur dass wir in einem Jahr sprechen. Das ist nämlich auch manchmal so ein Fehler, den Frauen gerne eingehen. Ah ja, nach der Probezeit sprechen wir nochmal. Ja, und dann wird es immer wieder delayed. Auf gar keinen Fall, das muss man auch gleich alles fixieren.
Ja.
genau. Alles brauchst du Black and White. Und genau, also das heißt, eigentlich ist es kein Ausschlusskriterium, weil auch wenn du das Maximum erreicht hast, wird es dir eigentlich gesagt. Und dann heißt es eigentlich, okay, gut, ich habe einen guten Job gemacht, habe gut recherchiert und weiß, jetzt habe ich alles rausgeholt, was geht.
Sehr gut. So viele tolle Tipps. Ich hoffe, dass alle, die zuhören, jetzt auch mitschreiben oder mitgeschrieben haben. Wir wollen ja auch so ein bisschen über das Thema Luxus sprechen. Jetzt bist du ja wirklich schon seit sehr vielen Jahren in der Luxusbranche tätig. Was bedeutet für dich ganz persönlich Luxus?
Also für mich persönlich bedeutet Luxus zum einen Zeit. Weil ich bin auch gerade in den letzten Jahren viel auf Konferenzen gewesen, viel im Ausland, habe Vorträge gehalten, war viel in Asien unterwegs, bin teilweise für einen Abend nach Singapur geflogen und ja, habe dafür Geburtstage, Events mit Freunden etc. abgesagt und dachte teilweise, oh, ich bekomme so müde an dieser Location an, halte einen 30-Minuten Vortrag und reise wieder ab und war dafür irgendwie pro Weg 13 Stunden Flieger. Also sowas mache ich jetzt eigentlich nicht mehr, es sei denn, das ist wirklich, was ich, ein Event, auf dem ich entweder vielleicht viel lernen kann oder ich weiß, da kann ich auch viel zurückgeben. Da sind viele junge Frauen, mit denen ich mich auch zu dem Thema austauschen kann, dass sie noch ein bisschen, dass ich mehrere Sachen miteinander kombinieren kann. Also da mit meiner Energie noch besser haushalten und wirklich Zeit auch für mich zu nehmen, für Freunde, das ist mir ganz wichtig. Und dann zum anderen, da habe ich auch letztens mit einer Freundin drüber geredet, bei mir ist es so, dass dadurch, dass ich viel in den Märkten unterwegs bin, also viel in London, Paris, in Dubai, in den Märkten, die ich gerade betreue, plus dann aber auch noch privat pendle zwischen München und Mailand, dass ich eh schon mehrmals die Woche im Flieger bin und meine engsten Freunde nicht in den Orten wohnen, in denen ich arbeite und dann quasi auch teils lebe. Also das ist wirklich, meine engsten Freundinnen zu sehen, ist immer mit einer weiteren Reise verbunden, einem weiteren Wochenendtrip, weitere Organisation. Und Routine ist für mich wirklich etwas, was ich kaum kenne. Und ich glaube, ich bin nicht gemacht für 100% Routine, sondern eher so ein Routine-Light-Konzept, sage ich mal. Dass ich weiß, alle 2-3 Wochen sehe ich die und die Person oder fliege ich so und so viel. Aber Routine zu haben und auch die Zeit zu haben, enge Freunde schnell sehen zu können, das ist für mich absoluter Luxus.
War das schon immer so oder hat sich das mit der Zeit auch bei dir gewandelt?
Das hat sich insofern gewandelt, als dass es immer mehr geworden ist.
Mhm.
Meine Freundin hat immer Witze gemacht, weil ich halt wirklich schon gesagt habe, ja, wir können uns in 2 bis 4 Monaten können wir uns circa sehen. Also ich habe den Date-Vorschläge geschickt für so Ende des Jahres, als es dann so Mitte des Jahres war. Also ich hatte so lange Lead-Times teilweise, weil ich aber auch wirklich auf 15 Minuten durchgetaktet gewesen bin, 3 Monate im Voraus. Also es war wirklich kein Slot mehr verfügbar oder ich habe dann während der Arbeitszeit mir eine halbe Stunde Telefon-Date mal eingestellt, weil ich wusste, meine Calls abends gehen bis 9 Uhr und dann hat die andere Person vielleicht keine Zeit mehr, damit auch was anderes machen. Also, dass ich gemerkt habe, so alles unter den Hut zu bekommen, ist schon echt tough und ich auch immer sehr lange nachts noch gearbeitet habe, um eben auch meine privaten Sachen wie die Vorträge, Keynotes und so auch vorzubereiten. Und das heißt, dadurch hat sich das dann sehr stark gewandelt, dass es sehr viel geworden ist und je mehr Personen was von dir wollen, desto mehr musst du dich natürlich selbst auch organisieren. Und ich wollte einfach mehr Flexibilität in meinem Leben haben. Und es ist jetzt immer noch nicht ideal, aber es ist schon ein bisschen besser geworden. Dadurch, dass natürlich auch gerade durch die Pandemie die Reisen weniger geworden sind, dass wir viele Meetings mittlerweile zum Glück einfach kurz via Call machen können. Aber die persönliche Ebene ist schon wichtig und jetzt sind es eben vielleicht 2-mal im Jahr die Marktvisits und nicht mehr 4-mal oder 6-mal. Und dadurch ist es schon wesentlich angenehmer geworden.
Mhm. Und gab es da einen prägenden Moment, wo sich das gewandelt hat? Also gab es irgendwo so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, das geht so nicht mehr? Oder war das dann so ein langsamer Wandel? Wie hast du das erlebt?
Langsamer Wandel, aber wirklich durch diese interkontinentalen Vorträge oder von diesen ganz stark geprägt. Also ich habe erst viele Vorträge gehalten in Europa. Und dann kam Middle East hinzu, dann kam Asien hinzu und dann war ich ja für eine Nacht in Singapur oder eine Nacht irgendwie Mexiko-Stadt. Ich dachte auch so, früher war es noch so cool, da hat man das noch geschafft, irgendwie Freunde parallel zu besuchen und einen Abend länger zu bleiben oder so. Dafür hatte ich gar keine Zeit, es ist wirklich so in and out. Und dann dachte ich, das ist too much. Also, und dann habe ich im Flieger wieder noch gearbeitet, Sachen abgearbeitet und das, also diese, ja, wirklich Langstreckenflüge zu kurzen Vorträgen, das waren für mich wirklich die Wendepunkte oder die Momente, in denen ich mir selbst gesagt habe, nee, also ich brauche ein bisschen Routine und möchte wenigstens mal einen Abend zu Hause haben, an dem ich nichts vorhabe.
Ich weiß nicht, ob es dir da auch so ähnlich geht. Ich kenne das jetzt von mir, dass ich mir immer gedacht habe, ich will dieses Leben so haben, dass ich viel unterwegs bin, dass ich auf verschiedenen Events bin und so weiter. Und als es dann soweit war, habe ich gemerkt, nee,
Ich will auch meinen Abend zu Hause auf dem Sofa haben.
Genau.
Und ich muss hier nicht auf jeder Party tanzen. Man hat so diese Vorstellung, weil man es halt vielleicht auch bei anderen sieht, dass es ja alles irgendwie so toll ist und man erlebt so viel. Und dann merkt man aber irgendwann, dass es einen auch doch ganz schön viel Kraft kostet und ganz schön viel an einem zehrt. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast, aber ich habe mir halt irgendwann gedacht, weil ich auf einer Veranstaltung und habe mir gedacht so, nee, eigentlich wäre ich jetzt viel lieber zu Hause irgendwie und würde meine Leute sehen, als jetzt hier auf irgendeinem tollen Event zu sein.
Mhm, absolut. Ja, das sehe ich auch ganz genauso. Weil das, genau, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Und dazu kommen ja noch die Events, die man dann lokal vor Ort hat, also die ganzen Networking-Events, Firmen-Events etc. Und ja, das, genau, einfach zu sagen, heute Abend bin ich zu Hause oder habe auch vielleicht mal gar nichts vor und der letzte Call ist auch schon um 7 und nicht um 9:30. So, und man braucht eben auch viel Energie, um zu netzwerken und auch wirklich was mit rauszunehmen. Gut finde ich auch mal, wenn man alleine hingeht, weil da muss man sich auch connecten. Aber dann gibt's natürlich noch mehr und dann hast du 2, 3 Personen kennengelernt und willst mit denen ja irgendwann auch vielleicht ein Follow-up machen. Mit denen machst du vielleicht einen Lunch oder hast dann berufliche Synergien und das kommt dann auch noch on top. Und das ist dann wieder in 2 Monaten. Also es wird eigentlich immer nur mehr. Und ja, das geht mir ganz genauso, dass ich es mittlerweile so herrlich finde, zu wissen, da ist ein Tag oder 2, an dem man einfach zu Hause sein kann.
Wenn beim Thema Networking, gehst du da strategisch vor, wenn du auf ein Event gehst, dass du sagst, okay, da ist eine Person, mit der will ich sprechen oder schaust du ein bisschen, was passiert? Kannst du vielleicht dazu ein paar Tipps sein, weil ich habe das Gefühl, dass das vor allem vielen Frauen auch schwerfällt. Es gibt ja auch viele Networking-Events speziell für Frauen. Aber für diejenigen vielleicht, die zuhören und irgendwie sich denken, ich weiß, ich muss da was tun, aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, wie ich jemand ansprechen soll, wie gehe ich da am besten vor? Kannst du da vielleicht einfach ein paar Tipps mit uns teilen, wie du das machst, was deine Learnings so waren?
Also das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, das OMR 100 Dinner, auf dem ich war im Mai diesen Jahres, meine ich. Und das waren jetzt mehr als 100 Leute, ich glaube so 200 Leute oder sowas, organisiert auch von Philipp Westermeier und Project A von dem Flo Heinemann. Und das fand ich sehr cool, weil die wirklich einen kompletten Mix an Persönlichkeiten, Menschen zusammengebracht haben, aus Wirtschaft, aus Entertainment, Sportlern. Also das war wirklich super cool, um aus der eigenen Bubble auch mal rauszukommen und sich gut auszutauschen. Und da bin ich dann auch mit einer Freundin zusammen hingegangen, weil ich finde es immer wichtig, wenn ich +1, +2 mitnehmen kann, jemanden mitzunehmen. Also auch ganz wichtig, denkt dran, wenn ihr die Einladung habt und die Möglichkeit habt, nehmt jemanden mit, der die Einladung nicht hatte, und nehmt da nicht unbedingt eure beste Freundin oder Partner oder mit. Nehmt jemand mit, dem es vielleicht auch da beruflich was bringt. Ja, da muss man, finde ich, auch noch mal ein bisschen schauen. Und dann sollte man aber, gerade wenn man jemanden kennt, sich, finde ich, so nach 20, 30 Minuten auch voneinander lösen und dann individuelle Gespräche führen, weil das geht ja dann nicht darum, dass man mit einem Freund, Freundin sich bei diesen Networking-Events einfach hinsetzt und an die Bar geht, sage ich mal, sondern es geht ja darum, dass man sich weiter connectet. Und da muss man sich, finde ich, schon immer wieder pushen. Also ich muss mich da natürlich auch pushen. Denke so, ich gehe da nicht strategisch ran und sage, oh, das sind die 3 Personen, mit denen muss ich jetzt noch was besprechen. Sondern entweder manchmal sitzt man ja schon ganz gut oder man setzt sich irgendwo mit dazu. Und da wirklich auch keine Scheu zu haben, sich einfach irgendwo mal dazuzustellen oder sagen, hey, vielleicht hat man ja so von der Person auch schon mal was gehört oder hat ein tolles Projekt gerade mitbekommen und kann auch gut mit Lob zum Beispiel reingehen und sagen, hey, das war echt eine tolle Kampagne oder das hat mir sehr gut gefallen, das wollte ich dir nur sagen. Oder ich weiß, du lebst in, sagen jetzt mal, Dubai und ich bin übrigens in 2, 3 Wochen da, vielleicht machen wir mal einen Lunch oder sowas. Also da vielleicht schon zu überlegen, wo ist das Match, wie kommt man auf eine gute Ebene, oder man kann natürlich einfach nur ein positives Lob geben und weiterziehen, ist auch fein. Aber da wirklich offen zu sein und nicht, dazu tendieren leider Frauen oft, mit der Gang, mit der man gekommen ist, auch die ganze Zeit da zu bleiben, sondern wirklich auseinanderzugehen. Ich weiß, das fällt oftmals schwer und da bedarf es immer wieder einen eigenen Push, aber man bereut es nie. Und ich habe an diesen Abenden so viele tolle Menschen immer kennengelernt, neben denen ich entweder durch Zufall saß oder wir nebeneinander dann vielleicht doch an der Bar standen oder wie auch immer, oder ich mich einfach irgendwo dazugestellt und vorgestellt habe. Und normalerweise wissen das die anderen auch immer zu schätzen, weil es ja allen genauso geht. Und jeder hat so seinen Sparring-Partner beim Event, aber auf der anderen Seite möchte eigentlich jeder auch jemand Neues kennenlernen. Dafür sind wir ja da. Ist zumindest mein Anspruch. Das wäre so meine Tipps, wie man daran gehen kann.
Sehr schön. Also da konnte ich jetzt auch einiges mitnehmen. Wir wollen ja auch so ein bisschen über Investitionen sprechen und Finanzen. Und ich muss dir natürlich als absolute Expertin diese Frage stellen. Sind Handtaschen eine Investition? Sind sie eine gute Investition? Und worauf sollte man da achten?
Mhm. Also sie sind eine absolut gute Investition. Insbesondere Chanel, Hermès und auch Louis Vuitton. Also Chanel, Hermès eigentlich top, würde ich sagen. Da haben sich die Werte verfünffacht in den letzten 10 Jahren. Das liegt zum einen daran, dass es konstant Preiserhöhungen gibt. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass die Nachfrage viel höher ist als die Verfügbarkeit. Also zum einen gibt es ja die künstliche Verknappung, gerade auch bei Hermès. Die könnten mehr produzieren, aber wollen das nicht. Die wollen auch, dass es exklusiv bleibt. Und dass man nicht sofort Access hat zu diesen Handtaschen, es sei denn, man geht auf den Secondhand-Markt. Aber es liegt eben auch daran, dass ja die Taschen immer noch sehr, sehr selten sind und wirklich Evergreens. Und gerade so die Chanel Flapback oder auch Hermès Birkin Kelly Bags, die haben schon so einen sehr ikonischen Status erreicht. Und die werden auch, denke ich, für immer on demand bleiben. Und da wird man auch immer eine große Nachfrage sehen. Und die haben einen sehr, sehr guten Wiederverkaufswert auf dem Secondhand-Markt. Also auch wenn man sich jetzt dazu entscheidet, sagt, okay, jetzt habe ich gerade, was ich vielleicht einen Bonus bekomme oder möchte mir was gönnen oder ähnlichem und ich kaufe mir die Handtasche, dann, auch wenn wieder schlechtere Zeiten eintreten, kann ich diese Tasche zum guten Preis wiederverkaufen. Das finde ich auch immer wichtig, dass man jetzt nicht aus einem Need heraus einen Kompromiss dann eingeben muss. Aber gerade bei Chanel und Hermès kann man sich da sehr, sehr sicher sein. Und worauf man achten sollte, ist, dass man auch eher, sag ich mal, traditionelle Farben nimmt. Also so dieses Cognac-Braun. Rot-Orange ist bei Hermès eigentlich auch Evergreen, weil auch gerade dieses Orange ja so einen Kultstatus hat. Ich habe mir zum Beispiel auch mal vor ein paar Jahren in Japan in einer Boutique eine orangene Kelly Bag gekauft. Und die jetzt auch schon wieder mehr wert wäre, würde ich sie wieder verkaufen. Das heißt, definitiv sind Handtaschen wirklich gute Investitionsobjekte.
Und sind es auch deine liebsten Investitionsobjekte oder was ist so bis jetzt deine beste Investition gewesen? Wie investierst du selbst?
Ja, also Handtaschen auf jeden Fall. Also als abgesehen, sag ich mal, von anderen Themen, wie zum Beispiel so ETFs und Wohnen im Private Equity Bereich, in den ich auch investiere, ist es, was Luxusgüter angeht, schon mein, oder sind es meine Lieblingsobjekte. Uhren finde ich auch sehr spannend. Da zum Beispiel gerade so diese Patek Philippe Nautilus oder Rolex Daytona sind auch sehr, sehr wertstabil. Was auch super ist, sind zum Beispiel Oldtimer. Also damit ist es leider nicht so ganz mein Metier. Würde ich mich super gerne viel mehr mit auskennen und auch die Zeit haben, Oldtimer zu fahren. Aber da weiß ich auch, die sind auch mal so in den Top 5, wenn es um Luxusgüter geht.
Ich kenne mich leider auch überhaupt nicht mit Oldtimern aus, aber eine Freundin von mir, die hat sich tatsächlich als erste Wertanlage ein Porsche gekauft, ein Oldtimer. Das finde ich ganz schön, weil dann können auch andere Personen davon ein bisschen profitieren, ja, wenn man einen Spritz zu machen kann. Sehr schön. Und du hast auch erzählt, dass du in ETFs investierst, in Private Equity und so weiter. Was hat bei dir das Interesse überhaupt für das Thema geweckt? Weil es ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man als Frau sagt, okay, ich investiere jetzt irgendwie in Luxusgüter, weil ich natürlich aus der Branche komme und mich auskenne, aber eben auch dann in ETFs, in Aktien, Private Equity. Was war für dich so der Moment, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt auch das Geld irgendwie zum Arbeiten bringen, ich will das jetzt auch investieren?
Also zum einen dadurch, dass ich, ja, würde ich mal sagen, schon eine sehr gute Position habe mit dem Gehalt und Co., ist es wichtig, schon einen Schritt weiter zu denken, zu überlegen, wie baue ich meine Altersvorsorge auf? Wie bleibe ich auch finanziell unabhängig in Zukunft, um weiterhin auch meine Entscheidungen so frei treffen zu können, wie ich es jetzt tue? Und auf meinem Level sind eigentlich fast nur männliche Kollegen. Also ich bin jetzt auch von 10 Personen auf meinem Level bin ich die einzige Frau beispielsweise. Das heißt, man tauscht sich viel aus. Aber auch schon in vergangenen Jahren, natürlich tauscht man sich viel, viel aus mit Kollegen. Und da konnte ich sehr viel mitnehmen, auch schon von deren Investitionsstrategien. Und mir ist es wichtig, ein diverses Portfolio zu haben. Ich bin kein Krypto-Typ, sage ich mal. Das bedeutet mir persönlich etwas zu viel Risiko. Aber zum einen denke ich, einen konservativen Ansatz mit ETFs zu fahren, dann vielleicht etwas mehr Risiko mit Private Equity Investments einzugehen. Dann aber auch durch meine Board-Mandate, durch die ich Access bekommen habe, dadurch, dass auch viele Startups sind, für ESOPs, also für virtuelle Anteile, um auch von vornherein mit in die Startups mit reinzugehen, zu zeigen, man glaubt auch an deren Mission, ist auch auf längere Sicht miteinander unterwegs. War es mir wichtig, all diese Dinge mal auszuprobieren und mal zu schauen, okay, was wirft am meisten Rendite ab? Aber das meiste ist eigentlich für Jahre angelegt und nicht wirklich für Short-Term-Wins. aber quasi der Access zum einen zu Private Equity, aber auch der Access zu den Startups, war für mich dann Momente, die ich auch nutzen wollte.
Mhm. Und was ist dein Ziel damit? Also mit deinen Investitionen, gibt es irgendein, sag jetzt mal, manche träumen ja auch von der finanziellen Freiheit, nie wieder arbeiten müssen und so weiter, wo ich mir mal denke, vielleicht sollte man dann nochmal die Jobwahl überdenken, was man mit der ganzen Zeit machen, wenn man ganz ehrlich ist. Aber gibt es bei dir irgendwie so etwas, was dich antreibt, wo du denkst, okay, da mache ich das, das ist so meine langfristige Vision auch, was ich damit erreichen möchte?
Also meine Vision ist es, in Zukunft dann auch in Immobilien investieren zu können. Auch da muss ich mich noch ein bisschen aufschlauen, sag ich mal, was in welchem Ort am meisten Sinn macht. Ich würde mir gerne irgendwo eine Ferienimmobilie kaufen, die ich dann untervermiete in der Zeit, in der ich sie nicht nutzen kann, um sie dann aber irgendwann später immer nutzen zu können, ja, wenn man mehr Zeit hat. Und was mir ganz wichtig ist auch, ist, es gibt ja Momente im Leben, da kommen viele finanzielle Investitionen auf einmal gleichzeitig. Da kann es sein, dass man vielleicht eine Rücklage braucht, vielleicht hat jemand persönlich im Umfeld oder wo auch immer eine Krankheit irgendwie, wo man sagt, okay, ich unterstütze dich gerne, wenn es der Person vielleicht nicht möglich ist. Plus dann kommt irgendwie noch vielleicht ein großes Event, da kommt vielleicht ein Geburtstag, den man feiern möchte und man möchte auch noch reisen, ja, sind ja immer so. Und man zieht auch noch um am besten. Also es sind ja immer, oftmals kommen die Sachen ja alle gleichzeitig, habe ich das Gefühl. Und mir ist auch dieser Faktor Reisen super, super wichtig. Und ich bin jetzt zum Beispiel dann auch wieder im Dezember und Januar in Australien, auf Bali unterwegs. Ich bin in Australien mal zur Schule gegangen und besuche da regelmäßig auch meine Freunde von früher. Und das machen zu können neben einem Leben, was eigentlich eh schon recht voll ist und was eh auch immer mal wieder höhere Summen bedarf für gewisse andere Investitionen, das gleichzeitig machen zu können und nicht sagen zu können, ja, das mache ich aber erst in 2 Jahren. Mhm. Das finde ich ist auch wirklich einer der größten Luxus-Themen, die man haben kann, weil man ja Dinge auch in einem Alter, in dem man alles noch so gut aufnehmen, mitmachen kann, auch umsetzen kann und nicht warten muss. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Also diese persönliche Freiheit, wirklich finanzielle Unabhängigkeit, später das Thema Rente, wie viel Rente wir bekommen, steht ja auch in den Sternen. Das heißt, da auch wirklich unabhängig zu sein, meine eigene Altersvorsorge gebildet zu haben und dass das Geld nicht nur auf dem Girokonto liegt und dort schlummert und sich nicht weiterentwickelt. Da finde ich, muss man auch sofort aktiv werden. Und was ich auch oftmals sehe, leider ist bei Paaren, dass die Frauen sich sehr auf die Investmentstrategie ihrer Männer verlassen. Denke ich mir so, ja, natürlich, mein Partner hat auch tolle Tipps. Aber wir müssen uns trotzdem da auch selber stark mit auseinandersetzen. Ne? Also gerade jetzt auch, als der Aktienmarkt eingebrochen ist vor ein paar Wochen, war es gute Zeit, nochmal was dazu zu kaufen im Portfolio. Und da habe ich bei meinen Mädels mal gecheckt. Und was habt ihr gemacht? Ach ja, das hat mein Partner gemacht. Nee, das. Oh. Also das ist für mich auch so ein Ansporn. Aber sagen, nee, das möchte ich auch wissen. Mhm. Und diesen Anspruch habe ich auch, da selbstständig zu agieren.
Mhm. Insbesondere, wenn man sich mal Studien anschaut, die zeigen, dass Frauen besser investieren als Männer und da viel erfolgreicher sind. Da gibt's immer wieder Studien von der ING, von Trade Republic. Und es gab vor etwa einem Jahr eine schwedische Studie, die wurde bei Bloomberg veröffentlicht, dass schwedische Frauen 50% mehr Rendite erzielen im Vergleich zu den Männern. Hat man sich anonym die Aktienindos angeschaut. Also von daher an alle von dir zuhören, nimmt es unbedingt auch in die eigenen Hände und gebt es nicht ab. Genau, werdet auch aktiv.
Ja.
Du hast erzählt, dass du es so ein bisschen bei deinen Kollegen mitbekommen hast. War das auch etwas, was dir deine Eltern schon vermittelt haben oder wie war es bei dir zu Hause? Weil was ich mal so erlebe, also von mir selbst weiß, aber auch so aus Gesprächen, ist, dass das immer so unglaublich prägend ist, das Thema Geld, wie damit zu Hause umgegangen wurde, was ein Thema, was kein Thema. Wie war das bei dir? Wurdest du da schon früh irgendwie so geprägt, da auch unabhängig zu werden? Oder hat sich das bei dir dann so entwickelt, dass das Interesse dann auch durch den Job eben kam?
Ja, also meine Eltern sind beide Unternehmer und das heißt dadurch, habe ich vielleicht so ein bisschen mehr oder hätte ich vielleicht eigentlich mehr Risikobereitschaft mitbekommen müssen, als ich sie im Endeffekt habe. Aber es war schon immer ein Thema in dem Sinne, in dem mein Vater mir schon sehr früh vorgerechnet hat, um das Leben, welches du gerade führst. Also einfach, du hast ein eigenes Auto, du machst gerade Abi, XYZ, du hast die Hobbys, musst du netto so und so viel verdienen und das sind die Jobs, die dir das in Zukunft bieten können. Und das, okay, klar, das heißt, ich kann jetzt vielleicht nicht in einer kleinen Agentur starten, die sagen, wir können uns jetzt gerade nur ein bisschen weniger Gehalt leisten, aber in 7, 8 Monaten wird es dann bestimmt mehr. Also deshalb habe ich von vornherein sehr sichere Jobs auch gesucht und wusste auch ganz genau, okay, das brauche ich eben, um meinen Lebensstandard halten zu können und um mich auch weiterzuentwickeln in der Zukunft. Und auch meine Eltern haben sich schon sehr früh getrennt, als ich 9 Jahre alt war. Und das heißt, auch da habe ich ganz stark gesehen nochmal, wie wichtig finanzielle Unabhängigkeit ist, dass meine Mutter auch von vornherein weiterhin das tun konnte, was sie gerne wollte. Und das sehe ich viel auch bei Müttern im Bekanntenkreis, die gerne eigentlich was in ihrem Status quo verändern wollen, aber es nicht tun, aufgrund von Faktoren, an denen ich mich nicht orientieren möchte. Also das ist wirklich heißt, ja, das, ich müsste aus meinem aktuellen Wohnung, Haus etc. ausziehen und weiß nicht genau, wie es weitergeht und habe auch ein paar Jahre nicht gearbeitet und habe auch nichts zur Seite gelegt, keinen Ehevertrag. Viele Themen, die wahrscheinlich auch sehr relevant sind für viele Zuhörerinnen. Und ja, das ist für mich, das sind ganz starke Treiber für mich auch, um dort ja weiter in die finanzielle Zukunft zu investieren und auch zu überlegen, was ich persönlich machen kann.
Mhm. Deinen Vater, den hätte ich auch vor 15 Jahren gebraucht ungefähr, als ich meinen, oder vor 12 Jahren, als ich meinen ersten Job angefangen habe. Ich hatte, glaube ich, 6 Jobangebote direkt nach dem Studium. Und ich habe am Ende das genommen mit dem niedrigsten Gehalt, weil ich gedacht habe, aber da lerne ich am meisten. Die Folge war, ich war in der ersten Woche schon, ich glaube bis 23 Uhr abends saß ich am Schreibtisch, in der zweiten bis um 1:30 nachts. Und in der dritten hatte ich dann endlich meine Kündigung in der Hand. Okay, nee, so geht's nicht weiter. Ich kann hier nichts lernen, ich gehe einfach nur kaputt. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was wir vorhin schon hatten, eben sich anzuschauen, lerne ich da was, aber auch kann ich noch davon leben?
Und da ist wiederum zum Beispiel Amazon auch ein ganz toller, finde ich, Arbeitgeber für Berufseinsteigerinnen, weil du startest auf einem guten Level, im Grundgehalt, du hast immer ein Aktienpaket mit dabei, du kriegst Relocation Packages auch für deinen Umzug und das nach gerade mal Bachelor oder Master als ersten Job. Also, und du lernst wirklich voll viel und hast tolle Kollegen, smarte Kollegen. Also solche Firmen, die wirklich einen guten Rundumschlag an Optionen haben, die sollte man wirklich in Erwägung ziehen.
Jetzt bewerben sich alle bei Amazon.
Ja.
Es gibt ein großes Bewerbungsaufkommen. Noch
viele andere, aber da weißt du auf jeden Fall aus erster Hand.
Was sind denn so deine entscheidenden oder was wenn die Entscheidung in deiner Karriere, die du getroffen hast, wo du sagst, so ja, die waren wirklich wegweisend. Vielleicht für alle auch, die jetzt zuhören und am Anfang ihrer Karriere stehen. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen ein paar Anekdoten erzählen oder Momente, die du hattest, wo du dir gedacht hast im Nachhinein so, dass diese Entscheidung sehr viele weitere beeinflusst hat, wo dein Weg hingeht. Gab es da etwas?
Ja, also das war für mich zum einen die Entscheidung, nach Asien zu gehen, schon recht am Anfang meiner Karriere, weil ich das Gefühl habe, dass die Deutschen sind immer noch oftmals sehr konservativ in ihrer Arbeitsweise und nicht ganz so offen für Innovation, wenn es nicht sein muss. Oder wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt im Startup ist, sondern eher in der Corporate World. Und das heißt, ich wusste, ich muss jetzt erstmal in Vorleistung gehen, Vorsprung schaffen, indem ich in ein Land gehe und in einer Industrie arbeite. Das war für mich dann eben Zalando in Singapur. Also auch noch ganz viel Startup-Charakter und alles im Aufbau. Indem ich schon so viel lerne, als dass ich auch die nächsten Jahre noch davon zehren kann. Also so würde ich ganz stark denken, welche Industrie entwickelt sich gerade sehr schnell und in welchem Land habe ich die meisten Freiheiten, auch Dinge umzusetzen. Und wenn ich überlege, was ich da mit 23 alles in Singapur gemacht habe, irgendwelche QR-Codes an die Trams geklebt, um zu gucken, ob die Leute dann Click und Collect machen oder Sachen dann online shoppen. Oder wir haben in Singapur in den Shopping Malls, da haben wir Stores aufgezogen, 3 Stück. Wir haben mit tollen Marken damals auch schon so wie mit, also Inditex-Gruppe oder damals auch noch Arcadia Group mit Topshop oder Luxottica mit Ray-Ban und so haben wir zusammengearbeitet. Und haben dann quasi 3 Stores aufgezogen, in denen wir von jedem Produkt jede Größe nur einmal da hatten, damit man quasi auch die ganzen Shipping-Costs, Aufwand, CO2 etc. alle sparen kann. Die Kunden vor Ort es anprobieren und dann gleich quasi mitnehmen aus dem Lager von also dass man gar nicht zu lange Zeit im Store braucht. Oder man konnte es natürlich dann auch wieder zuschicken lassen, war auch eine Möglichkeit, dass man quasi hands-free unterwegs ist und das dann quasi alles in der Mall am Ende abholen kann aus den verschiedenen Stores. Und so haben wir quasi ein Produktportfolio, wie so heutzutage Concept Stores oder Shop-in-Shop, ausprobiert von Marken, die gar nicht in anderen Umfeldern unbedingt nebeneinander gesehen werden wollen. Die sagen, oh, nee, ihr habt da die Marke, nee, sorry, neben der kann ich nicht platziert werden. Dann müsst ihr in einen anderen Store oder in eine andere Mall gehen. Also dadurch, dass wir noch so jung waren als Unternehmen, konnten wir sehr viel ausprobieren und haben sehr viel auch Freiheiten von den Marken bekommen. Und ja, plus dann auch die Private Label Kollektion zum Beispiel mit aufzuziehen. Wir haben immer geschaut, welche Produkte performen am besten in den diversen Ländern, sei es jetzt in Indonesien, Thailand etc. und haben diese Produkte dann als eigenes Label oder unter eigenem Label aufgezogen. Und somit war ich dann da wieder fast in einem Kreativprozess, Entwicklungsprozess auch mit drin und habe ein tolles 360-Grad-Wissen über die Modeindustrie bekommen, war in den Lagern, konnte mir auch wirklich über Produktion und Co. oder davon selber ein Bild machen und zu schauen, wie sind dort überhaupt die Zustände, ist dort alles okay, stehe ich dort hinter, da hat man nicht immer Access zu, in den meisten Firmen, in denen man noch frisch dabei ist. Und ja, sich wirklich zu überlegen, wo kann ich so viel auf der einen Seite für mich mitnehmen und abschöpfen in den Firmen, aber auch, wenn man startet, ist man eben noch unabhängiger, ja, man hat vielleicht noch keine Familie, aber ich finde auch gerade, auch wenn man sie hat, sollte man sich das überlegen, sich da nochmal oder da mal wirklich ins kalte Wasser zu springen und zu sagen, bei guten Optionen muss man schnell sein, ja, da darf man nicht zu lange warten, die kommen nicht so oft. Entweder hat man das Glück, dass sie einem angeboten werden, oder man muss super proaktiv sein, den Markt scouten und dann zu sagen, ja, ich verlasse meine Komfortzone und ich gehe einfach nochmal ins Ausland, und auch wenn ich Partner, wie auch immer, zu Hause habe, ist das jetzt der Moment, weil es wird jedes Jahr immer nur, finde ich, schwerer, solche Entscheidungen zu treffen. Je mehr Verpflichtungen man im Leben hat, desto schwerer wird es. Also je früher man damit startet, desto besser.
Das hast du gerade erzählt, dass du ja bei deinen Investitionen sicherheitsorientiert bist und wenig Risiko eingehst. Jetzt bist du aber beruflich ja so viel Risiko eingegangen, also das, was du gerade eben erzählst, als junge Frau auf einen anderen Kontinent ziehen, wo man vielleicht auch noch niemanden kennt, und da wirklich bei Null zu starten, das erfordert ja unglaublich viel Mut. Woher hast du diesen Mut genommen oder wofür nimmst du den Mut für deine Entscheidung?
Gute Frage. Ich glaube, ich habe für mich selbst immer den Grundgedanken, dass es gut, dass alles gut wird im Endeffekt und dass Mut auch belohnt wird. Und keine Entscheidung ist die letzte. Das heißt, das, was ich in einem Moment entscheide, kann ich auch, wenn es gar nicht klappt, innerhalb von 2, 3, 4 Monaten wieder revidieren. Natürlich ist es dann mit einem großen Aufwand verbunden, wenn man alleine in Singapur sitzt und die Wohnung und alles organisiert hat, Visum und Co. Aber dann ist es eben so, ja. Dann ist es eben auch ein Moment, in dem man ja nochmal zurückblicken muss und sagen, das passt vielleicht nicht, ich suche mir was anderes. Ist auch okay. Also zu wissen, wie ist wirklich der Impact von meinen Entscheidungen, Short-Term, Mid-Term, Long-Term, sich das nochmal vor Augen zu führen. Ich kann alles eigentlich nochmal ändern. Vielleicht, manchen hilft es auch, sich im Vorfeld nochmal mit anderen abzustimmen, ja, zu konsultieren. Ich denke immer, man hat ja eigentlich ein gutes Bauchgefühl und man fragt ja meistens die Person, von denen man entweder weiß, die geben einem Zuspruch oder nicht. Viele selektieren danach ja auch ganz stark. Deshalb würde ich fast eher dazu raten, auf eigenes Bauchgefühl zu hören. Es sei denn, man hat wirklich guten Mentor, Mentorin, die einen gut kennen und wirklich auch ja objektiv beraten können. Aber das ist selten. Deshalb, ja, mutig zu sein. Ich finde, Mut wird eigentlich fast immer belohnt. Und das hattest du vorhin auch so schön gesagt, es gibt viele Frauen, die vielleicht auch lange mal in Jobs bleiben, müsste ich da so ein bisschen gemütlich machen. In dem Moment, in dem man sich zu wohl fühlt, muss man eigentlich was verändern, finde ich. Nicht jeder möchte diesen Pace leben, diese Schnelligkeit leben, aber ich habe einfach einen, glaube ich, einen Grundinstinkt mitbekommen, auch von zu Hause aus, dass ja im Endeffekt alles so gut werden wird und ich mir meine Welt so zusammenbauen muss, auch wie sie für mich richtig ist. Weil sonst werden die Entscheidungen für dich getroffen und du hast sie nicht selber getroffen. Und das finde ich das Schlimmste. Deshalb, solange man weiß, die Entscheidung habe ich persönlich getroffen, ich stehe dahinter und ich kann sie auch ändern, wenn es sein muss. Das ist wichtig.
Ich kann das gerade total nachvollziehen, weil ich sehe schon, du bist genauso eine Optimistin wie ich. Ich denke, es wird alles gut. Ich denke mir auch, es wird am Ende alles gut. Irgendwie wird sich alles schon, ja, so seinen Weg bahnen. Und wie du auch sagst, also ich überlege mir immer, was ist der Worst Case? Was könnte im allerschlimmsten Fall passieren?
Ja.
Und dann merkt man, es ist gar nicht so schlimm. Also wenn das passiert, es ist gar nicht so schlimm, dann habe ich noch immer noch die und die Option oder kann eben zurückrudern. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sich mal zu überlegen, okay, was sind denn die Optionen, die ich habe, wie du schon sagst, was habe ich für Möglichkeiten und was kann ich dann tun?
Du wirst dadurch, wenn ich kurz was sagen darf, du wirst dadurch auch abgehärtet, weil, oder härtest dich selber ab, weil dadurch, dass der Worst Case vielleicht eintritt oder etwas passiert, womit du nicht gerechnet hast, dadurch baust du deinen eigenen Charakter weiter aus, du kennst mehr Situationen, hattest mehr Momente, in denen du dich selbst behaupten musstest, und das ist auch das A und O für jeden Konzernjob, im Startup wahrscheinlich genau das gleiche, aber auch im Konzern, da ist es höchst politisch, du wirst so viel Pushback bekommen, ja, sei es rational, irrational, du musst wirklich ein dickes Fell haben. Das heißt, je mehr du von diesen Momenten für dich, für dein persönliches Portfolio mitnehmen kannst, desto besser.
Das kann ich nur unterschreiben. Also gerade so, du hast wahrscheinlich auch jeden Tag
mit irgendwelchen neuen Problemen, die aufpoppen, zu tun.
Mhm.
Das kenne ich auch. Und man hat manchmal das Gefühl, so man muss die alle nur so irgendwie so lösen und genau. wegschieben. Und am Anfang ist man nicht noch so bei den ersten Problemen, so die kommen, oh Gott, wie soll ich damit überhaupt umgehen? Und irgendwann ist es so, okay, nächstes Problem, okay, zack, zack, zack.
Mhm, genau.
Die Resilienz, die steigt einfach oder die wächst wie so ein Muskel, finde ich auch.
Genau, absolut.
Du hast ja in deiner Karriere wirklich so wahnsinnig viel richtig gemacht und bist so einen straighten Weg gegangen. Wenn du aber eine Zeitreise machen könntest und deinem jüngeren Ich einen Ratschlag geben würdest, was wäre das? Was würdest du der jungen Maria raten?
Also ich glaube, ich würde wirklich alles genauso machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich habe nichts, von dem ich sage, ach, das hätte ich anders machen sollen, weil mir war es wirklich wichtig, in so vielen Ländern wie möglich gearbeitet zu haben und in so viele Firmenstrukturen reinschauen zu können. Und vielleicht noch früher den eigenen Marktwert zu kennen, noch früher nachzuverhandeln. Ich habe immer sehr viel, also das war dann eigentlich auch mein Glück, dass ich sehr viel immer mit männlichen Kollegen zu tun hatte, auch industriebedingt, mit denen ich mich viel ausgetauscht habe, dann mal offsite über Gehälter, über Strukturen, Verhandlungstaktiken und so, sich das auch, also wirklich, ihr tauscht euch aus, connectet euch, schaut nach links und rechts und überlegt, wie ihr euch am besten positioniert. Das wäre noch ein Rat. Und ein weiterer Rat ist auch, ich habe ja schon sehr jung sehr viel Führungsverantwortung bekommen und habe teilweise Personen in meinem Team gehabt, die 15, 20 Jahre älter waren, natürlich wesentlich mehr Arbeitserfahrung hatten und die den Fakt, dass ich dann dorthin gekommen bin, in das Firmenumfeld, in die Position, um sie zu managen, manchmal auch gerne gechallenged haben.
Mhm.
Und da habe ich mir dann sehr schnell einen Coach genommen, um genau solche Momente zu besprechen, weil ich gemerkt habe, das ist nichts, was ich jetzt mit meiner Family, Partner, Freunden besprechen kann, möchte. Klar, mache ich natürlich auch mal so nebenbei, privat, aber um wirklich Hands-on-Advice zu bekommen und um wirklich zu einer eigenen Lösung zu kommen, kann ich ganz, ganz stark dazu raten, anderen, aber auch mir noch früher, da wirklich auf Coaches, Mentoren oder Ähnliches zu vertrauen, weil dann kann man die Situation gut besprechen, ist mit sich selbst im Reinen und weiß auch, dass Führungsverantwortung nicht vom Alter her beurteilt werden sollte, sondern eben von der Expertise und da eben auch das nötige Selbstvertrauen mitzubringen. Ich glaube, da scheitern viele Frauen noch dran oder zweifeln da sehr an sich. Kann ich das? Sollte ich das machen? Und damit noch mehr Selbstverständnis reinzugehen.
Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, sich auch Hilfe zu holen, weil ich habe auch das Gefühl, dass oft Frauen denken, ich muss das jetzt irgendwie selbst schaffen. Ich will nicht andere Leute damit irgendwie belasten oder belästigen.
Genau, das ist ja.
Und dann einfach zu sagen, okay, dann schaue ich, wer kann mir da am besten helfen und sich dann wirklich auch einen Profi zu holen und da schauen, dass man das dann schneller vom Tisch hat und schneller ans Ziel kommt. Sehr, sehr viele wertvolle Ratschläge, die du heute mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du da warst. Und ja, ich glaube, jetzt werden alle sich entweder bei Amazon bewerben oder nach der nächsten Hermes-Tasche schauen, in die man investieren kann. Liebe Maria, danke, dass du da warst.
Tausend Dank auch für deine Zeit. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter fortunalista. Bis zum nächsten Mal.